Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 28.11.2020. Heute geht es um die Euro League, die Bundesliga und natürlich auch Darts. Wir starten mit der Bundesliga. Da hatten wir Wolfsburg gegen Bremen auf dem Programm. Und das war wirklich ein köstliches Freitagabendspiel. Wolfsburg ging schnell in Rückstand. Der 13. Minute traf Bittencourt nach Flanke von Osako per Kopf. Sehr ungewöhnlich für Leonardo Bittencourt, der nicht mit seiner Größe überzeugt. Stand ziemlich frei im Strafraum. In der 22. macht Baku dann direkt das 1:1. Ein schöner Treffer aus der Distanz. Brooks dann per Kopf nach einer Flanke nach einem Eckball zum 2:1. Möwald wurde dann in der 36. für Mbom eingewechselt, trifft dann 4 Minuten später zum 2:2. Valverhos beendet seine, ja, man kann schon sagen, Zeit ohne Tor. Hat er jetzt einige Spiel in Folge hat er wieder getroffen, aber zuvor war er nicht wirklich erfolgreich. Hat gegen Schalke, gegen Hoffenheim, gegen Bielefeld, gegen Gladbach getroffen, allerdings davor ein paar Spiele nicht getroffen. Jetzt ist er wieder völlig zurück in Form. Dann kommt zwischenzeitlich zum 3:3 und durch ein sehr spektakuläres Tor. Ich glaube, Osako bringt die Flanke rein. Brooks wollte ihn weghauen, trifft ihn nicht richtig, haut das Ding gegen den Innenpfosten und rein. Eigentor des Jahres. Übert sieht er in der 57. gelb. Wout Weghorst schnürte in der 76. seinen Doppelpack. Möwert sieht dann ein paar Minuten später, 4 Minuten später, die zweite gelbe Karte und fliegt vom Platz. Und Bialek, der Neuzugang, der Pole, macht dann in der 95. Minute nach Vorarbeit von Joao Victor das 5:3. Sehr, sehr guter Auftritt von Wolfsburg. Hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Und morgen haben wir dann, beziehungsweise heute haben wir dann folgende Spiele. Augsburg gegen Freiburg, Dortmund Köln, Leipzig Bielefeld, Stuttgart gegen Bayern. Dürfte ein sehr interessantes Spiel werden aufgrund der Stuttgarter Mannschaft, die sehr jung ist und sehr frisch wirkt und Lust auf Fußball hat. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt und Gladbach gegen Schalke. Auch Gladbach-Schalke dürfte sehr interessant werden, da kennen wir ja die Ausgangslage der beiden Teams. Gladbach nach einer harten Euroleague bzw. Champions League Woche. Schalke, ja, unter der Woche sehr viel abgegangen, haben wir ja im Podcast müsste am Dienstag sein, drüber gesprochen, was da alles abging auf Schalke in den letzten paar Tagen. Ibisevic raus, Harit trainiert individuell, wurde suspendiert, Bentaleb wurde suspendiert, es gab Probleme mit Stamboli, er wurde jetzt nicht suspendiert, da hat man sich geeinigt. Da hat sich wirklich in den letzten Tagen einiges aufgebraut und mal schauen, was sich da tun wird in dieser Liga, beziehungsweise in dieser Liga. Weiter geht's mit der Euroleague. Fenerbahce verliert 90 zu 86 gegen Valencia, beziehungsweise 86 zu 90 verlieren sie. Van Rossum macht da 20 Punkte. Der deutsche Spieler Danilo Bartel macht auch 14 Punkte. Er scheint langsam aber sicher seine Rolle zu finden. Hat ja einen sehr schwierigen Start gehabt. Letzte Woche Juli mit 22 Punkten gehabt. Findet seine Rolle Pierre und Muhammad, die Spieler im Rum mit 18, 16 Punkten. Allerdings hat die Bank von Valencia sehr überzeugt. Viele Spieler mit 6 Punkten plus. Um genau zu sein, waren es 9 Spieler, die 7 Punkte plus aufgelegt, die 6 Punkte plus aufgelegt haben. Und das war da am Ende tödlich für Fenerbahce, die nur 5 Spieler haben, beziehungsweise 6 Spieler haben, die überhaupt. Ne, 7 waren es. Also Westermann hat 2 Punkte, Veselý 10, Eddie 11, Danilo Bartel 14, Brown 15, Muhammad 16, Pierre 18. Allerdings auch dann 3 Spieler, die gar nicht gescored haben. Und das ist dann natürlich schädlich. Fenerbahce, für mich ein Team, welches sicherlich in diesen Top 8 stehen muss, stehen jetzt mit einer Bilanz von 4 zu 7, da 4 Niederlagen in Folge. Da kriselt es ein bisschen. Das kann man wirklich so sagen. Das darf da nicht passieren, denn dafür ist dieser Kader zu gut, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen, auf Platz 13. Dieser Kader muss, wie gesagt, die Top 8 erreichen. Da steckt sehr, sehr viel Geld hinter, sehr, sehr hohes Gehalt für die Spieler. Eins der Teams mit der meisten Kohle ist, da fehlen vielleicht die Fans, denn alle wissen, wer nach Fenerbahce mit Fans reist, das macht keinen Spaß für das gegnerische Team. Da ist eine Stimmung, die Halle immer ausverkauft. Das ist wirklich für kein Team ein Spaß. Valencia stehen überraschend gut da, 7-3. Habe ich nicht so gut erwartet. Die spanischen Teams allgemein dieses Jahr Sehr überraschend stark. Barcelona auf Platz 1, 7-3 Bilanz. Valencia auf Platz 3, auch 7-3 Bilanz. Real Madrid auf Platz 7, 6-5 Bilanz. Baskonia auf Platz 10 mit einer 5-5 Bilanz. Sprich, alle 4 Teams stehen unter den Top 10. Wir werden sicherlich 2-3 davon in den Playoffs mindestens erleben. Und das sieht da schon sehr gut aus. Panathinaikos gewinnt gegen Bayern München. Da muss man jetzt aufpassen, dass sich der Bayern, dass man nicht in so einen Strudel kommt. Lucic mal wieder der Höhepunkt, die Seele des Teams, wie Trinchieri, der Coach der Bayern, so schön sagt, mit 20 Punkten. Baldwin ein schwaches Spiel, 3 von 11. Zwischenzeitlich 2 Würfe voll getroffen. Und dann war das eine ganz, ganz schwache Endphase von ihm. Viele Turnovers, um genau zu sein, waren allgemein sehr viele Turnovers im Spiel. 16 bei den Bayern, nur 9 bei Panathinaikos. Da sieht man genau, was den Unterschied macht. Viele schlampige Pässe. Schlechte Entscheidung von Baldwin, der in diesem letzten Viertel unbedingt übernehmen wollte. Viel zu viele Würfe aus meiner Sicht genommen hat. Hat mit Abstand die meisten Würfe. Der zweitmeiste ist Reynolds, Center, da will ich nicht unbedingt die Würfe zählen. Und sonst hat Nick Vallabhbhe und Paul Zipser mit 4 und Lucic auch alle 3 mit 4 Würfen. Da sieht man schon, Baldwin 7 Würfe mehr als die anderen 3 Spieler. Das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Wenn man dann die Würfe nicht trifft, ist das Problem. Und er hat sie leider nicht getroffen, dass man damit sein Spiel verliert. Baldwin hat schon viele Spiele gewonnen, deswegen darf man es ihm wirklich nicht übernehmen. Trotzdem muss da mehr von ihm kommen. Bei Bayern mal gucken, ob sie vor dem NBA-Season-Start immer drauflegen werden. Da sind für mich zu viele Spieler aktuell, die keine große Rolle spielen. Da spreche ich Radosevic an. 3 Punkte in 21 Minuten, zu wenig. Da spreche ich Thomas an, 12 Minuten, kein Punkt zu wenig. Und mal gucken, ob man da noch nachlegen wird, ob man nur ein, zwei Spieler verpflichtet, die in der NBA keinen Vertrag bekommen haben. Die Frage ist, wie viel Geld ist noch da? Und da sehe ich das größte Problem und glaube, dass sich aktuell kein Geld mehr dabei findet. Und da muss man mit diesem Kader versuchen, die Top 8 zu erreichen, was jetzt schwer wird, 2 Niederlagen Folge. Als nächstes wartet Kaunas. Die haben jetzt die letzten 5 Spiele in Folge gewonnen, sind ja 5 und 1 gestartet, jetzt stehen sie 5 und 6. Und da ist aus meiner Sicht ein Must-Win-Sieg für die Münchner. Und mal schauen, was danach gehen kann. Jetzt heißt es erstmal Woche Pause regenerieren und dann wirklich auf dieses eine wichtige Spiel konzentrieren. Lyon hat ganz überraschend Barcelona besiegt, eines der größten Upsets, die wir bisher in dieser Saison hatten. Lyon habe ich ja gestern angesprochen, letzte Woche noch gegen Alba Berlin verloren, bisher einen Sieg gehabt und 6 Niederlagen jetzt gegen Barcelona gewonnen. Wo ich gerade noch gesagt habe, dass ich ganz oben in der Tabelle gefunden, ein riesen Upset, mit dem man nicht rechnen konnte. Glückwunsch nach Lyon. Da hatten wir noch die Qualifikation für die EM 2022, eigentlich 21 wurde verlegt, findet ja in diversen Ländern statt. Ich meine Montenegro, Deutschland, Frankreich. Ja, genau. In Deutschland wird in Köln und in Berlin gespielt. Deswegen sind Montenegro, Frankreich und Deutschland in einer eigenen Gruppe, spielen unter sich nur solche Testspiele, die anderen spielen wirklich. Niederlande hat Schweden besiegt, Belgien, Tschechien, Kroatien, Türkei, Frankreich, Großbritannien. Großbritannien ist übrigens auch noch Gastgeber, das sind jetzt die 4 Länder, das vierte ist nämlich eingefallen. Da hat, muss man auch mal erwähnen, Großbritannien in der ersten Viertel nur 5 Punkte gescored. Das reicht natürlich nicht. Litauen besiegt Griechenland, Dänemark besiegt. Warte mal, ja. Dänemark gewinnt ebenfalls. Bosnien-Herzegowina besiegt Bulgarien und Deutschland verliert leider mit 80 zu 74 gegen Montenegro. War schon einen heißen Start, lag in 6 Punkten im ersten Viertel vorne. Zur Halbzeit ein bisschen gekippt, nur ein Punkt und dann am Ende kommt man nicht mehr so wirklich ran. Montenegro mit Kops und Ivanovic. 6 von 14 Kops, 6 von 11 Ivanovic. Andy Obst war aus deutscher Sicht der Höhepunkt der einer größten Routiniers, 17 Punkte, 3 von 4 aus dem Feld und von der Dreierlinie auch 3 von 5 hatte bereits, hat glaube ich 14, 11 der ersten 14 Punkte gescored und hat sehr viel Spaß gemacht und da kann man auch mal Props sagen an die Obst, der jetzt schon seit einigen Jahren dabei ist und sich da wirklich sehr, sehr gut schlägt. Sonst hatten wir Seifer mit 6 Punkten, Senkfeld mit 5. Also ihr seht schon, danach kam nicht mehr viel, das war zu wenig. Was soll man zu dem Spiel sagen? Es sind natürlich Testspiele, deswegen muss man dafür ziemlich sagen, man kann nicht auf die Euroleague-Spiele zurückgreifen, man kann nicht auf die NBA-Spiele zurückgreifen, Montenegro. Ja, können auch nicht auf die Euroleague und auf die Spieler von der aus der NBA zurückgreifen. Trotzdem ist das ein bisschen schwer zu vergleichen und deswegen würde ich zu dieser Niederlage nicht so viele Worte verlieren, sondern eher auf Darts blicken. Da gehen wir jetzt mal kurz ein paar Spiele durch und sagen zu einzelnen Spielern was. Murray besiegt überraschend Stephen Bunting, Cross besiegt Lowe, starkes Spiel von ihm. Ratajski befindet sich in einer kleinen Krise und geht gegen Sedlacek für raus. Letzte Woche beim Grand Slam auch bereits in der Gruppenphase rausgegangen. Jetzt auch gegen Sedlacek. Durfte man nicht mit rechnen. Jokain gewinnt gegen Adam Hunt 6-3. Der einzige deutsche Spieler, Gabriel Clemens, steht auch in der nächsten Runde, besiegt Martin Klärmacker 5-6-5. Lag 4-5 vorne, spielt dann eine 86, glaube ich, genau. Zum 5-5, dann startet er das Decider Leg, hat den Vorteil zu starten, wirft eine 180, wirft eine 140, sieht davon, spielt ein überragendes Decider Leg. Am Ende ein abgeklärter Auftritt. Ich weiß nicht, ob er diesen Auftritt vor einem Jahr auch noch gewonnen hätte. Klärmarker habe ich schon angesprochen, ein sehr gefährlicher Spieler. Und deswegen gut, dass er dieses Spiel gewonnen hat und es zeigt, dass er eine Entwicklung genommen hat. Und jetzt heißt es irgendwann mal, die Top 8, Top 16 bei großen Turnieren zu erreichen. Luke Humphries besiegt überraschend Devin Peterson, damit durfte man auch nicht wirklich rechnen. Humphries habe ich angesprochen, Riesentalent, hat Peterson überraschend besiegt. Ian Wright besiegt Borland 6-4. Ryan Searle, die größte Überraschung vielleicht mit am Abend. Wir hatten wirklich an diesem Tag einige Überraschungen, womit man bei 32 Spielen auch mehr oder weniger rechnen darf. Besiegt Dimitri Vandenberg, schwaches Spiel von Vandenberg. Clayton gewinnt gegen Manson. Kyle Wright habe ich angesprochen, sehe ich großes Potenzial gegen Gurney, hat das Spiel auch gewonnen. Sam Whitlock gewinnt gegen Adrian Lewis. Mervyn King gewinnt ganz überraschend gegen Dave Chisnell. Das hat mich sehr überrascht. Dave Chisnell, eine Unkonstante. Natürlich ist er die 8 der Welt, aber Mervyn King so einer, der immer wieder, er sagt ja selber, er hat noch nie das Niveau erreicht, was er eigentlich kann bei großen Turnieren. Hier 6-3, 105er Average. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Nathan Aspinall zittert sich gegen Scott Raths. Durch Scott Raths verpasst 4 Matchups gegen Aspinall, geht 6-5 raus. Frankfurt besiegt Tennekes, Jamie Hughes besiegt Ricky Evans, Gary Anderson kämpft sich gegen Keegan Brown zurück, lag zwischenzeitlich 4-1 hinten, gewinnt ihm eine 6-4. Ross Smith besiegt Kim Albrecht, auch Gary Anderson sagt dann im Spiel, er kann nicht abwarten, dass dieses Jahr zu Ende ist, und eher von unten. Er wird ja vielleicht aus der Top 16 oder auf mehr drauf sein, wieder loslegt und warten wir dann mal ab, was sich da tun wird. Weiter geht's. Mit Ross Smith, der Kim Albrecht besiegt, Damien Hatter besiegt Kelvin Hovind 6-1. Nate Sonnefeld besiegt James Wade. Einer der besten Spieler aktuell auf dem Circle letzte Woche, beziehungsweise am Montag, vor 4 Tagen, aus gestriger Sicht. Es war Dienstag sogar. Also 3 Tage aus gestriger Sicht. Noch Grand Slam auf Darts-Finals gespielt, jetzt gegen Nick Sonnefeld, der erste Player Championship Finals raus. Vielleicht diesen Switch nicht hinbekommen. Vatimena besiegt Lennon. Ratzma besiegt überraschend Doby, wo mir diese Entwicklung in diesem Jahr bei Chris Doby fehlt. Ist für mich eigentlich, wenn er seinen Standard hält, mindestens Top 32 Spieler vom Potenzial, mindestens Top 10. Oder Top 16 zumindest. Kann dies ja seinem Standard nicht gerecht werden. Die WM ist ein sehr, sehr wichtiges Turnier, auch für sein Preisgeld. Hat, glaube ich, vor 2 Jahren Acht- oder Viertelfinale gespielt. Wird ein wichtiges Turnier. Peter White besiegt Ryan Mikaela, spielt ein sehr, sehr gutes Match, spielt einen 105er Average. Allerdings sind die Aussagen nach dem Match interessanter. Denn er sagt, er war kurz davor, diesen Sport zu quitten und einfach mit Darts aufzuhören, nachdem er gegen Devin Peterson bei Grand Slam verloren hat. Er hat gesagt, dieses Leben in der Bubble macht ihn zu schaffen. Er sieht nichts mehr aus als Hotel, er sieht seine Familie nicht, er war sehr enttäuscht mit seiner Leistung. Und besonders dieses Leben in der Bubble, dass du nur im Hotel bist, nur Zeit mit dir selber verbringst. Und da denkst du natürlich auch viel nach, weil es vielleicht natürlich ist, wenn du viel Zeit mit dir selber verbringst, mit dir zu Hause bist, nichts machen kannst, denkst du viel über dein Leben nach, denkst du, ist es das Richtige, was ich hier mache? Und das hat Peter Wright auch gedacht und war kurz davor, da zu quitten, komplett mit seiner Karriere aufzuhören. Hat sich dann zu entschieden, weiterzumachen. Zum Glück, er ist die Nummer 3 der Welt und er ist ein Aushängeschild dieses Sports. Er macht die Fans glücklich und er hat gesagt, er wartet wirklich drauf, bis die Fans zurück sind. Er freut sich so sehr, wieder vor Fans zu spielen. Und er wartet nur auf diesen Moment. Und dann gucken wir mal, Clendowrenky gegen Jones raus, gegen Wayne Jones, das darf natürlich nicht passieren. Da muss man allerdings Clendowrent verteidigen. Er ist immer noch sehr angeschlagen von seiner Corona-Erkrankung. Ihm geht es immer noch nicht gut. Er hat immer noch Probleme. Er ist immer noch nicht so viel im Practice Board. Und er hat auch gesagt, er muss sich jetzt wieder steigern. Er wird jetzt viel trainieren. Er sagt auch, es war der schlimmste Virus, den ich je hatte. Er hat versucht, drei Darts, Practice Darts zu werfen und konnte das nicht, weil er es von der Kraft her nicht geschafft hat. Und jetzt kommt er Schritt für Schritt bei der zurück. Und die Erkrankung, die Corona-Erkrankung, hat ihn wirklich sehr mitgenommen. Hoffen wir mal, dass er wirklich sein Niveau wieder erreichen kann. Mike van Gerwen besiegt Labanauskas 6-3. Jeffrey de Vissorn besiegt Webster 6-3. Steve Beaton geht mit 1-6 gegen Danny Noppert raus. Auch hier sehr überraschend. Steve Beaton geht zum ersten Set 2009 als ungesetzter Spieler in die WM. Gervin Price besiegt John Henderson. Das Interessante daran ist eher das Interview danach, denn er sagt, er hat Motivationsprobleme. Auch er hat Probleme, seine Familie nicht zu sehen. Dieses Leben in der Bubble, was schon Peter White auch angesprochen hat, die auch zu schaffen. Und er weiß nicht, ob er wirklich dieses Turnier gewinnen wird. Er freut sich auf die 2 Wochen Pause bald und die möchte er unbedingt haben. Und er meint, die sind ihm wichtiger als das Turnier. Und dieses Turnier muss er gucken, dass er irgendwie einfach nur über die Bühne bringt. José de Sousa besiegt zum letzten Mal Mike de Decker mit 6:3. Gehen wir noch kurz die Begegnung von morgen durch, sind hier schon recht lang. Nathan Esmer gegen Ross Smith. Sich The Asp in der Favoritenrolle. Joe Kahn gegen Rob Cross. Eins der schönsten Matches, die wir morgen haben werden. Ja, leichte Favoritenrolle vielleicht Joe Kahn. Wir wissen, zu was Rob Cross entstanden ist. Allerdings ruft er es jetzt einiger Zeit nicht mehr ab. Und deswegen mal schauen, was sich da noch tun wird. José de Sousa. Vincent van der Voort. Klar, Favoritenrolle de Sousa. Allerdings van der Voort ein Spieler, der ihn vielleicht zu schaffen machen kann. Dementer Favorit gegen Ryan Murray. Jones gegen Deswan, auch da ist Deswan der Favorit. King gegen Noppert, ein interessantes Matchup. Da würde ich sagen, von der Konstanz her kann man es Noppert eher zutrauen. Vom Überraschungsfaktor ist auch hier was drin. Price klar Favorit gegen Ryan Joyce. Ryan Searle gegen Cullen Wright, ein Duell auf Augenhöhe. Michael Smith gegen Gary Anderson, der Großmeister Gary Anderson, der mal Michael Smith unter Vertrag hatte. Da haben sie sich so ein bisschen zerschritten. Seitdem nicht mehr die besten Freunde und jetzt wieder gegeneinander. Auf das Duell dürfen wir uns freuen. Das ist immer sehr interessant. Und bisher konnte jedes Mal Gary Anderson ihn zuletzt schlagen, jedes Mal noch zeigen, dass er der Größte ist. Er konnte sich in den Partien gegen ihn steigern. Und jetzt müssen wir abwarten, ob er sich in dieser Partie auch wieder steigern kann und auch hier nochmal ein neues Niveau erreichen kann. Johnny Clayton gegen Michael van Gerwen, und das wird ein sehr, sehr interessantes Match. Ich habe schon zuletzt gesprochen, wie gut mir aktuell Johnny Clayton gefällt. Und ich bin gespannt, ob er hier an seiner Leistung anknüpfen kann, denn dann traue ich ihm zumindest zu, van Gerwen gefährlich zu werden. Vatimena gegen Luke Humphries. Freue ich mich drauf. Sehe ich Vatimena leicht in der Favoritenrolle. Ian Wright gegen Gabriel Clemens. Schweres Los für unseren German Giant. Ah, da ist eine Prognose auch sehr schwer, denn wir wissen, wenn Ian Wright in Form ist und besonders ohne Fans, kann er dieses Turnier auch gewinnen. Ob man das Gabriel Clemens zutrauen kann, weiß ich nicht. Aber Gabriel Clemens ist definitiv der Mann in der besseren Verfassung. Er befindet sich in einer überragenden Verfassung. Er steigert sich von Match zu Match. Er steigert sich von Turnier zu Turnier aktuell. Auch er ist jetzt seit einigen Wochen in England. Ich weiß nicht, wie es ihm damit physisch, mental geht. Bisher hat man noch keine Klagen von ihm gehört. Er ist ein sehr, sehr, wirklich, wenn man ihm auf Social Media folgt und seine Interviews hört, er ist ein sehr, sehr dankbarer Spieler. Er schreibt jedes Mal, er ist so, so glücklich, dass die PDC es möglich macht zu spielen, dass die PDC ihren Spielern es möglich macht, ihr Geld zu verdienen, ihre Familie zu ernähren, denn darum geht's. Und er ist so ein dankbarer Spieler, wie ich kaum ein Mensch kenne, der so dankbar ist, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne. Allerdings, wenn ich mir es anhöre, und ich bin jedes Mal erstaunt und finde es so toll, wie dankbar er dafür ist. Und deswegen kann ich ihm zutrauen, dass er nicht so große Probleme damit hat und nicht so damit zu kämpfen hat, sondern eher zufrieden ist, dass er spielen darf. Und ich sehe ihn als leichten Favoriten gegen Ian Wright. Ich kann mal gucken, ob die Quoten der Buchmacher hierbei stehen. Ian Wright hat eine 1,8er-Quote und Gabriel Clemens eine 2er. Luke Woodhouse gegen Andy Bolton. Schwer einzuschätzen, da sehe ich allerdings Luke Woodhouse gleich vorne. Peter White gegen Sam Riddler, Gott, das ist ein Megakracher. Ihr seht hier schon, wir haben hier einige Duelle, die so semi-interessant sind. Und dann haben wir welche, die, boah, die krachen schon gut rein. Und da gehört Peter White gegen Sam Riddler zu. Duell für Augenhöhe. Das hätte man, denke ich mal, vor ein paar Wochen noch nicht gesagt. Allerdings Riddler EM-Halbfinale gespielt, Grand Slam Halbfinale gespielt. Peter White sehe ich als nicht so gut an. Für mich aktuell überzeugt er sehr viel mit Trash-Talken. Hört sich hart an. Allerdings, wenn man ihn wirklich sich in Interviews anhört, er sagt, Van Gerwen ist kein Faktor für die WM. Er und Ruben Bryce werden es unter sich ausmachen. Er hat mit mental zu kämpfen. Das hat er offenbart, habe ich schon gerade drüber gesprochen. Deswegen sehe ich Sam Riddler auf Augenhöhe. Und zuletzt haben wir Nils Zornefeld im niederländischen Duell gegen Dirk van Dijvenbode. Und da sehe ich Dirk van Dijvenbode leicht vorne. Das war's mit dem täglichen Sportpodcast am 28.11.2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.